Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Der Herr sei mit euch.
Liebe Gemeinde, seid herzlich gegrüßt zu diesem Gottesdienst, ein Gottesdienst in der Passionszeit. In dieser Zeit gedenken wir an Jesu Leiden und Sterben. Ich habe einen Text gefunden im Schönburgischen Gesangbuch, einem alten evangelischen Gesangbuch aus dem Jahr 1849, der die Leiden Jesu sehr eindrucksvoll beschreibt. Du, der voll Blut und Wunden für uns am Kreuze starb und unseren Lebensstunden den größten Trost erwarb. Du, der sein teures Leben noch ehe ich war, auch mir zum Heil hat hingegeben, mein Jesu, Dank sei dir. Wie viel hast du erduldet, erhabener Menschensohn, als du so unverschuldet empfingst der Sünderlohn. Da folgte Schmerz auf Schmerzen, da traf dich Schmach auf Schmach. Da lag auf deinem Herzen Angst, die das Herz dir brach. Wer kann dir nachempfinden den Schmerz, die Todesangst, mit welcher du von Sünden uns zu erretten rangst? Ich wünsche uns einen schönen Gottesdienst.
Lasst uns miteinander beten. Herr dreieiniger Gott, in unserem Leben gibt es Wege, vor denen wir uns fürchten. Dann brauchen wir deine Begleitung, deine Nähe, deine Kraft. In Jesus bist du deinen Weg für uns gegangen, hast Angst und Schmerzen durchlebt wie wir. Wir bitten dich, Herr, lass uns spüren, dass du in Jesus auch unseren Weg begleitest. Bleibe bei uns, selbst wenn uns alle anderen allein lassen. Wir vertrauen darauf, dass du immer und überall an unserer Seite gehst, in Jesus, deinem Sohn, unserem Heiland und Herrn. Amen.
Das Evangelium für den heutigen Sonntag steht bei Lukas im 9. Kapitel. Als sie auf dem Wege waren, sprach einer zu Jesus: Ich will dir folgen, wohin du gehst. Und Jesus sprach zu ihm: Die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Und er sprach zu einem anderen: Folge mir nach. Der aber sprach: Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Er aber sprach zu ihm: Lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Und ein anderer sprach: Herr, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir zuvor, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Hause sind. Aber Jesus sprach zu ihm: Wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Der Glaube erlaubt kein Aber. Wollen wir es trotzdem wagen? Lasst uns gemeinsam glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erden, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Bitte nehmen Sie wieder Platz.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Wiedergeburt. Was ist das? Können Sie mit dem Begriff etwas anfangen? Von Amerika hören wir immer, da gibt es so und so viel Prozent wiedergeborene Christen. Ich bin ja immer skeptisch bei all diesen Dingen, wo man zu dem Begriff Christ immer noch was dazusetzen muss. Ne? Mir ist eigentlich völlig ausreichend, dass ich Christ bin, dass ich zu Christus gehöre, dass ich nach seinem Namen benannt sein darf. Alles, was an Zusatz kommt, wiedergeborener Christ, das ist immer etwas schwierig. Trotzdem, auch die Bibel spricht von Wiedergeburt. Auch Jesus spricht von Wiedergeburt. Wiedergeburt ist der Bruch mit dem, was bisher war. Und ich frage mich, gibt es solche Erfahrungen in unserer Gemeinde, in unserem Leben? Erfahrungen, die das Leben einteilen in ein Vorher und ein Nachher. Erfahrungen, die unser Leben nachhaltig und tiefgreifend geprägt haben. Erfahrungen, mit denen mein Leben eine neue Ausrichtung bekommt. Ist das Evangelium eine solche Erfahrung in meinem Leben? so dass ich mir durch das Wort Gottes, durch das Lesen und Hören eine neue Perspektive eröffnet, eine Perspektive, die bis zu diesem Punkt jedenfalls gefehlt hat. Ich weiß, dass das Evangelium diese Kraft hat. Ich weiß, dass Gott dem, der sich ihm öffnet, eine neue Perspektive zeigt. Und ich glaube, ich hoffe, ich bete, dass ich hier bei uns, bei den Menschen in unserer Gemeinde und bei denen, die sich vielleicht auch noch ferner halten, solche Offenheit zu finden ist. Eine offene Tür, durch die Gott eintreten kann in ein Leben. Sehen Sie, Gott bahnt sich seinen Weg ja nicht mit Gewalt. Gott bricht nicht ein. Der Glaube kann nur eine Frucht der Freiheit sein. Gott tut niemandem Gewalt an. Aber was er tut, ist gewaltig. Und wer sich dem öffnet, was Gott in Jesus tut, wer ihn, und da sind wir mitten in der Passionszeit, wer ihn auf seinen Weg nach Jerusalem begleitet, wer ihn einziehen sieht in die Stadt, wer ihn weinen hört in Gethsemane, wer ihn auf dem Weg nach Golgatha unter seinem Kreuz zusammenbrechen sieht, wer seine Bitte hört für die, die ihn kreuzigen, und wer sein Sterben erlebt und am Ende gar die Auferstehung am Ostermorgen bestaunt, der, so glaube ich, kann sich der Wirkung kaum entziehen. Im Gefängnis von Nowosibirsk kam der russische Christ Georgi P. Wiens mit Schwerverbrechern in eine Zelle. Sie wollten von ihm wissen, wen er denn wohl umgebracht hatte, haben die anderen gefragt. Als er sagte, dass er wegen seines christlichen Glaubens im Gefängnis sei, haben sie gelacht und verlangten Beweise. Und nun erzählt er, er habe tatsächlich in einer Streichholzschachtel ein winzig kleines Markus-Evangelium mit dabei gehabt. Das hat er ihnen gegeben. Einer von den Mithäftlingen erlaubte ihm auf seiner Pritsche einen Moment zu ruhen. Er legt sich hin, er schläft ein, und als er wieder aufwacht, so erzählt er, lasen die anderen gerade in diesem Evangelium, in diesem Markus-Evangelium von der Auferstehung Christi im 16. Kapitel. Immer wieder, so erzählt er, haben sie das gelesen. Am Ende, sagt er, muss er ihnen dieses Evangelium schenken. Der erste Petrusbrief lebt aus solch einer Erfahrung. Darum, so fängt der Text eigentlich an, darum, weil wir diesen Weg Jesu gesehen und gehört, weil wir ihn miterlebt haben, darum lassen wir uns auch ein auf diese Veränderung, auf die Verwandlung, die neue Perspektive, die Gott uns zeigt. Das Neue Testament nennt diese Perspektive Nachfolge. Jesus zeigt uns die Schritte, die wir gehen können. Er lädt uns ein, die Welt mit seinen Augen zu sehen. Er lädt uns ein, heilig zu sein in unserem ganzen Wandel. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. So weiß es der fromme Jude schon aus dem 3. Buch Mose. Nun weiß ich das. und vermute das, und es könnte auch hier bei uns in der Kirche jemanden geben, der vor diesem Begriff heilig erschreckt. Erschreckt, weil ihm das zu viel ist. Aber das muss uns doch klar sein, wo Gott uns so nahe kommt, da berührt er uns mit seiner Reinheit, seiner Klarheit, seiner Einheit. Gott ist heilig. Und wer ihm begegnet, der erfährt etwas, das sich vollkommen von dem unterscheidet, was er bisher erlebt und gelebt hat. Gott lädt uns ein, das Neue nicht nur für einen Moment, nicht nur für einen Augenblick zu erleben, sondern Gott lädt uns ein, das Alte tatsächlich gegen das Neue einzutauschen. Dauerhaft. Jesus kommt in unsere Welt, um seine Heiligkeit einzutauschen gegen unsere Gottlosigkeit. Er lädt uns ein, dass wir im Gegenzug diesen Tausch auch mitmachen. Heiligkeit. Heiligkeit ist kein moralischer Begriff. Ich weiß, dass die meisten von uns das eigentlich so verstehen. Wir haben ein Faible für Moral, vor allen Dingen, wenn die anderen damit nicht zurechtkommen, dann gefällt uns Moral sehr. Aber Heiligkeit ist kein moralischer Begriff. Es geht nicht um das Einhalten bestimmter moralischer oder ethischer Werte und Gebote. Heilig ist Gott. Und wenn er uns einlädt, heilig zu sein, dann heißt das, er lädt uns ein, bei ihm zu bleiben. Nicht vor ihm auf die Flucht zu gehen, nicht weglaufen, sondern es zuzulassen, dass seine Nähe uns verändert. Menschen in Gottes Nähe sind Menschen voll Hoffnung. Heilig zu sein bedeutet, eine begründete Hoffnung zu leben. Vor ein paar Jahren habe ich gelesen, man liest ja so manches, dass da ein Hotel, dass es ein Hotel in Brüssel gab und vielleicht ja auch noch gibt, an dessen Eingang es keine Stufen gibt. Das ist uns heute inzwischen ganz gut vertraut, dass wir unsere Häuser, unsere öffentlichen Häuser und auch unsere privaten möglichst ohne diese Schwellen bauen. Die Schwelle damals war genauso wie heute deswegen verschwunden, damit da Krankenstühle, Rollstühle oder sonstiges ungehindert dort hinein können. Dieses Hotel wurde damals und wird vielleicht noch heute von einer christlichen Gemeinschaft geführt. Und in dieser Gemeinschaft lebten damals alte Frauen, Alkoholikerinnen, Flüchtlinge aus Pakistan und Indien, zusammen mit 4 physisch Behinderten, also körperlich Behinderten. Ich konnte, indem es Worte auf einer Maschine geschrieben hat, Sprache übersetzte. Also dieses Mädchen konnte nur mit einer Maschine überhaupt sich äußern. Und dieses Mädchen, ausgerechnet dieses Mädchen, hat dann im französischen Fernsehen an einer Diskussion um Behindertenprobleme teilgenommen. Als sie um ihre Meinung gefragt wurde, aus welcher Kraft heraus sie mit ihrer Behinderung fertig werde, da tippte sie einige Buchstaben auf ihre Maschine, die Kamera ging nahe ran und es stand Halleluja. Sie wissen, was Halleluja heißt? Also wir benutzen das ja oft. Halleluja ist Hebräisch, auf Gott, Auf Deutsch heißt es, lobet Gott. Sogar noch spezifischer, es heißt, lobet Jahwe. Also lobet den Gott, der dem Mose im brennenden Dornbusch begegnet ist und der dort seinen Namen offenbart hat. Jahwe, lobet Jahwe. Ich kann mir vorstellen, und mancher sagt das ja dann auch, dass mancher denkt, es lohne sich nicht, solch ein Mädchen, das sich doch kaum auszudrücken vermag, in eine Diskussion einzuladen. Was kann sie schon beitragen, wenn sie doch nicht reden kann? Und wenn die Kommunikation so langsam vor sich geht, Diskussionen sind ja meistens ein bisschen heptischer und da muss es schnell zugehen. Mancher geht sogar noch weiter und fragt und sagt es auch deutlich, bis heute, ich höre das manchmal, dass sich doch solch ein Leben gar nicht lohnt. Und dass es besser wäre, wenn solche Menschen nicht geboren würden. Und ich gestehe, wenn ich solche Sätze höre, dann schüttelt es mich. So haben sich wohl auch die Sätze angehört, mit denen man im Dritten Reich die Vernichtung des sogenannten lebensunwerten Lebens begründet hat. Dieses Mädchen da aus dem Hotel in Brüssel aber hat in der Fernsehdiskussion den entscheidenden Beitrag gebracht. Sie hat gezeigt, dass Gott den Wert eines Lebens anders misst. Das Leben dieses Mädchens steht unter dem Halleluja. Gott hat dieses Leben mit dem Leben seines Sohnes gesichert. Wie viele Menschen leben unter uns, gesund und nicht behindert, die dieses Halleluja nicht mitsingen können? Das mag heilig heißen, unter dem Halleluja Gottes stehen. Gott lässt seine Engel über mir Halleluja singen und ich darf mich Ich habe ein Gedicht gefunden, einen Psalm, von einem, der auch seine Vergänglichkeit eingetauscht hat gegen die Heiligkeit Gottes. Ein Psalm, ein Gebet von dem Kabarettisten Hans-Dieter Hüsch. Herr, deine Gedanken sind unbezahlbar. Sie sind nicht käuflich. Wir müssen dafür nicht wochenlang sparen, uns in Schulden stürzen, wie man sagt. Wir müssen deine Geschenke nicht verstecken oder auf der Hut sein, dass wir sie vor der Zeit entdecken. Wir müssen damit nicht prunken und andere beschämen. Wir können mit leeren Händen zu dir kommen und gehen mit vollen Händen, einem großen Herz und einem reichen Geist, um in aller Welt zu erzählen, dass du uns wohlhabend gemacht, weil du uns gut getan, weil du uns deinen Sohn aufs Neue geschenkt, der uns das Kreuz als Hoffnung zeigt, das Kreuz als Licht und Stern in aller Finsternis, die uns umgibt. Herr, deine Geschenke sind unbezahlbar. Wir danken dir. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist denn alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus, unserem Herrn. Vielen Dank an den Max, der heute an der Orgel sitzt und spielt. Und er macht das schon ganz souverän. Ist ja nicht das erste Mal, dass er da ist. Also, er ist das schon ganz gut gewöhnt. Wir freuen uns, dass wir junge Leute haben, die aus der Gemeinde heraus Musik machen in unseren Gottesdiensten. Das ist ja nicht so ganz selbstverständlich, dass ein junger Mensch sich an ein solch altes Musikgerät wagt. Weil auch der Max wahrscheinlich, wenn er denn zu Hause Musik hört, nicht unbedingt Orgelmusik hört, sondern wahrscheinlich sehr viel andere, modernere Musik. Also vielen Dank, Max, dass du da bist. Ich mache mal eine Zwischengeschichte. Wir sind ja hier so hübsch modern inzwischen. Wir sind ja mit unserer Kirche fast durch. Also so ein paar Restdinge kommen immer noch mal, werden auch die nächsten Monate immer noch mal kommen. Aber wir müssen ja auch ausprobieren, wie es geht. Sie müssten bitte mal uns sagen, ist das mit den Lautsprechern gut? Hören und verstehen Sie alles gut, was wir im Gottesdienst machen? Also bringen die Lautsprecher die Leistung, die wir uns so erwünscht haben? Und wenn dann jemand sagt, bei mir kommt nichts an, dann müssen wir nochmal reagieren. Und das Zweite ist, war ja wieder eine bitterkalte Nacht. Ist es Ihnen warm genug hier in der Kirche? Ich meine, wir müssen ja keine 22 Grad Wohnzimmertemperatur machen, aber wir haben jetzt 15,5 Grad. Was, wenn es wärmer wäre? Das habe ich nicht verstanden. Wenn es wärmer... Sauna? Oh ja. Also... Das Sauna sieht noch mal ein bisschen anders aus. Aber also bitte auch da mal so eine Reaktion, wir können ja die Temperatur ein bisschen einstellen, wenn Sie sagen, es ist zu kalt oder zu warm wird es Ihnen wahrscheinlich nicht sein, aber dann bitte sagen Sie das und dann versuchen wir das zu regulieren. Wir laden ein. Heute ist um 11 Uhr hier Kindergottesdienst. Nächsten Sonntag um 9 und um 10 Uhr jeweils wieder Gottesdienst und um 11 Uhr auch wieder Kindergottesdienst hier in der Kirche. Den nächsten Satz, den wünsche ich mir, dass ich ihn irgendwann absehbar nicht mehr sagen muss. Gruppen und Kreise sind weiterhin ausgesetzt. Ein paar Sachen finden aber via Internet und Zoom statt, am Montag um 18 Uhr die junge Gemeinde und am Dienstag 17 Uhr für die Konfirmandenklasse 7 und am Mittwoch im Dreiviertelstundentakt jeweils die Klassen 8, zuerst die Mädchen, dann die Gruppe 2 der Jungs und dann die Gruppe 1 der Jungs. Der Wochenspruch. Wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Das Dankopfer, das will ich noch sagen, das wir heute erbitten, ist für die eigene Gemeinde bestimmt. Und nun lade ich ein, dass wir aufstehen und teilhaben an den Traurigkeiten unserer Gemeinde. Aus unserer Gemeinde verstorben und christlich bestattet wurde Achim Gotthold Dieke im Alter von 90 Jahren. Herr unser Gott, du hast ein langes Leben geschenkt. Du hast doch ein langes Leben, gemeinsames Leben für die Eheleute geschenkt, fast 70 Jahre. Herr, wir danken dir, dass du all diese Jahre begleitet hast. Dass du da warst. Hilf, Herr, dass jetzt in den Tagen und Wochen, die kommen, dass du da bist
deine Nähe spürbar ist, dass du hilfst, dass unser Glaube ein Glaube auf Hoffnung ist. Nicht der Karfreitag, sondern am Ende der Ostersonntag ist das Ziel. Für Jesus und für uns auch. So segne die Familie und alle, die traurig sind. Dir sei Lob und Preis. Amen. Haben Sie vielen Dank. Bitte nehmen Sie wieder Platz. Sehen Sie, ich bin auch noch nicht an diese kurzen Formen unserer Gottesdienste wirklich gewöhnt. Dann hätte ich es nämlich gleich stehen lassen. Ich hoffe ja irgendwann, dass wir auch wieder liturgische Gottesdienste feiern und dann sieht das wieder ein bisschen anders aus. Lasst uns aufstehen und Fürbitte halten. Hilf uns, Vater im Himmel, hilf uns in dieser Zeit, hilf uns mit deiner Güte, deiner Wahrheit, deiner Barmherzigkeit. Wir rufen, Herr, erbarme dich. Hilf denen, die an deiner Güte zweifeln, die fragen, wo du bleibst. Hilf und antworte ihrer Not. Wir rufen, Herr, erbarme dich. Hilf denen, die nach Barmherzigkeit schreien, die von allen verlassen sind. Hilf, dass wir leben können. Wir rufen, Herr, erbarme dich. Hilf denen, die um die Wahrheit ringen und sich der Lüge verweigern. Hilf, Vater deiner Gemeinde, hier und in aller Welt. Wir rufen, Herr, erbarme dich. Diese Zeit, Vater, braucht Menschen, die aus deiner Güte leben. Diese Zeit braucht Menschen, die die Barmherzigkeit lieben. Diese Zeit braucht Menschen, die die Wahrheit bezeugen. Mach uns zu solchen Menschen. Durch Jesus, deinen Sohn, unseren Heiland und Herrn. Gemeinsam lasst uns beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So gehet hin unter dem Segen Gottes. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig.
Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und er gebe dir Frieden. Amen. Bitte nehmen Sie nochmal Platz. Uns allen wünsche ich einen gesegneten Sonntag. Genießen Sie ein bisschen die Sonne, die tut gut. Achten Sie bitte, wenn Sie rausgehen, auf die Abstände. Wir wollen ja mit unseren Zahlen runter und nicht wieder rauf. Gott befohlen.